warum habt ihr den Dokumentarfilm gemacht?
Ja, das war den Namen Dara Shikochanda, ein guter Freund von mir und ich, waren einfach dieses Frühjahr, ich denke, das war Ende Februar, auf einer Veranstaltung, einer Mahnwache zur Lea und ja, wir haben einfach überlegt, okay, was wollen wir machen? Wollen irgendwie hier zu dem Thema arbeiten oder genau, uns da irgendwie einbringen und ja, dann hatten wir die Überlegung, ein bisschen auch für uns in kaltes Wasser zu springen und mal einen Film zu machen, um so auch mit dem Medium irgendwie ja mit Leuten ins Gespräch zu kommen und das Ganze so ein bisschen zu dokumentieren. Und rausgekommen ist jetzt so ein kurzer, 23-minütiger kleiner Dokumentarfilm.
Stimmen aus dem Lager, was für Menschen habt ihr für Interviews gewinnen können?
Also ich würde sagen, so die zentralen Interviews oder das, worum der Film auch aufgebaut ist, sind drei Interviews mit Emmanuel Anor, Koshita Tego und Bahamamadou Gando. Die drei wohnten in der Lea, zu dem Zeitpunkt wohnten sie noch alle dort und waren auch Teil einer Gruppe von Aktivisten aus der Lea, die das Land Baden-Württemberg verklagt haben und gegen die Hausordnung im Lager geklagt haben. Und mit diesen dreien haben wir Interviews geführt und sie auch so ein bisschen begleitet bei verschiedenen Demos und Protesten. Und das, würde ich sagen, sind so die zentralen Teile unserer Doku.
Was für einen Eindruck haben die drei von dem Lager, von der Lea vermittelt?
Ja, ich meine, also erstmal, und ich denke, das ist ja, wenn wir hier in Freiburg drüber sprechen, auch überhaupt kein Geheimnis, dass die Zustände in der Lea und auch die Gründe, weshalb die drei zum Beispiel ja zusammen mit anderen gegen das Lager und gegen die Hausordnung dort geklagt haben, aber auch politisch aktiv sind, die Zustände in der Lea, die sind untragbar, was zum Beispiel den Einschnitte in die Persönlichkeitsrechte eingeht, in die Privatsphäre. Das hat ganz viele Aspekte, aber es ist einfach gekennzeichnet durch wirklich eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, die den Menschen dort auf eine Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Wohnen, selbstbestimmtes Essen, selbstbestimmtes Leben gegeben wird. Und ich denke, das war auch in jedem Fall Tenor in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass die Leute gesagt haben, ey, so können wir eigentlich nicht leben, so geht's eigentlich nicht.
Wir haben von Radio Dreieckland immer wieder über die Zustände auch in der Lea berichtet. Gab es denn bei euren Gesprächen mit diesen Menschen Dinge, die dich jetzt überrascht haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Genau, wir haben ja mit RDL einfach schon wirklich, seit Jahren, es ist ja ein stadtpolitisches Thema und war uns jetzt natürlich nicht neu. Ich glaube, also ich persönlich habe einfach noch nie in der Ausführlichkeit, in der Intensität da so Gespräche drüber geführt. Und ich habe natürlich da auch nochmal einige neue Sachen gelernt oder gehört jetzt, was jetzt konkretere Situationen oder Einschränkungen, die es in der Lea gibt, angeht. Also zum Beispiel, wie sich halt durch die Corona-Situation nochmal auch wesentlich dort das Leben verändert hat, dass ganz viele Möglichkeiten des Soziallebens im Camp, sei es durch Sport oder gemeinsames, einfach irgendwie auch Gemeinschaft, noch weiter eingeschränkt wurden und dass das natürlich ein großer Stressfaktor ist, der jetzt nochmal zusätzlich dazu kam, so, ne? Also als ein Beispiel, da habe ich natürlich irgendwie nochmal Details erfahren, aber ich glaube eigentlich noch wesentlicher als jetzt bestimmte Details, von denen ich jetzt noch gehört habe oder die noch mitgeteilt wurden, ist irgendwie einfach halt so dieses größere Bild, der sozialen Bewegung. Ne? Und auch die ist ja nicht neu, aber dieses Frühjahr im April 21 ist dieses Frühjahr, das war die letzte, da haben wir nochmal gedreht, das war eine große Demo, da waren bis zu 900 Leute auf der Straße, um gegen die Lea zu protestieren. Zeitgleich läuft diese Klage gegen die Hausordnung. Und es gibt diese Bewegung innerhalb der Lea, auch außerhalb der Lea. Wir haben zum Beispiel auch mit Lea Watch gesprochen und mit einer Berliner Rechtsanwältin, die dieses Gutachten geschrieben hat. Genau, also einfach diese Bewegung zu sehen und da so eine kleine Momentaufnahme zu machen. Was ist das für eine soziale Bewegung hier in der Stadt? Was ist das für ein, genau, was passiert da? Das fand ich eigentlich auch wirklich spannend, das so zu sehen.
Haben die Bewohnerinnen was dazu gesagt, was diese Unterstützung von außen für sie bedeutet?
Ich denke, das geht natürlich einfach zusammen, ne? Muss ich kurz mal überlegen. Ach ja, genau, also klar, ich erinnere mich zum Beispiel auf die letzte Demo, genau, da war dann einer von unseren Interviewpartnern, der lebte dann inzwischen nicht mehr in der Lea, sondern hatte einen Transfer bekommen und ist jetzt auch weiterhin aber aktiv in verschiedenen Gruppen. Ich hoffe, dass er heute Abend auch kommen kann. Mal gucken, ob das klappt. Und er meinte, ja klar, also dass ich gerade hier diesen Transfer bekommen habe und dass ich aber auch, ne, dass ich hier so eingebunden werden konnte und mein politischer Aktivismus hier auch auf nicht auf taube Ohren gestoßen ist, das ist natürlich auch einfach dem zu verdanken, dass hier in dieser Stadt glücklicherweise einfach Gruppen und Menschen gibt, die sehr viel Arbeit da reinstecken, zu diesen Zuständen zu arbeiten, sei es die Rechtshilfeberatung von SAGA oder sei es der Aktivismus von Aktion Bleiberecht und Lea Watch und so weiter. Also das war wirklich schon, glaube ich, auch, dass die Unterstützung von außen auf jeden Fall mega wichtig, was vor allem auch daran liegt, dass dadurch erst überhaupt eine gewisse Kontinuität entstehen kann, weil die Leute bekommen, also viele bleiben viel zu lange im Lager, weil sie dann doch keinen Transfer bekommen, aber doch gibt es einfach eine hohe Fluktuation und da ist es, glaube ich, auch einfach gut, wenn das funktioniert, eine auch von außen Gruppen zu haben, die auch vielleicht über viele Jahre dazu arbeiten können, Wissen, Strategien aufbauen können, die dann mit quasi gut zusammen funktionieren kann in der Zusammenarbeit mit Menschen, die sich innerhalb des Camps organisieren und engagieren und Leuten, die von außen dazu arbeiten.
Ihr habt bei dem Film oder für den Film auch kommuniziert natürlich mit dem Freiburger Regierungspräsidium, was zuständig ist für die Landeserstaufnahmestelle. Wie würdest du denn das Kommunikationsverhalten vom Regierungspräsidium zusammenfassen?
Ich würde sagen, dass das Regierungspräsidium einfach dass dem sehr wohl bewusst ist, dass das ein sehr heikles Thema ist. Das Regierungspräsidium trägt ja die Verantwortung hier in Freiburg für die Lea. Und denen ist sehr wohl bewusst, dass das hier in der Stadt schon einfach ein heißes Eisen ist. Und genau, wir hatten die angefragt für eine Drehgenehmigung im Allgemeinen, weil wir, man darf ja nicht aus das Gelände der Lea einfach so, sondern muss, also Leute dürfen ja zum Beispiel auch keinen Besuch empfangen und geschweige denn dürfen irgendwelche Leute mit einer Kamera da reinlaufen, wenn sie halt gar keinen Auftrag haben. Genau, da haben wir uns einige Wochen drum bemüht, dass wir so eine Genehmigung bekommen könnten und haben dann im gleichen Zuge auch nach einem Interview gefragt mit den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums, hatten dann Kontakt mit der Pressesprecherin und dann wurde uns tatsächlich an irgendeinem Punkt die Drehgenehmigung ausgestellt, allerdings sehr eingeschränkt, also wir durften im Lager nur draußen filmen, also zum Beispiel durften wir nicht in die Zimmer oder nicht in die Flure, nicht die Toiletten, also ganz viele von den Punkten, die halt irgendwie auch kritisch sind und von denen uns berichtet wurde in den Interviews, die konnten wir überhaupt nicht filmisch dokumentieren, weil wir nicht in die Räume durften. Da wurde dann Corona und Privatsphäre als Argumente in den Raum gestellt, wieso das nicht ginge. Ich denke, es wäre durchaus möglich gewesen, dort Wege zu finden, wenn der Wille da gewesen wäre. Nun gut. Und wir durften keine Interviews führen mit Menschen, die dort leben, auf dem Gelände der Lea. Das wäre natürlich auch gut gewesen, wenn zum Beispiel jetzt unsere Kontaktpersonen uns dort ein bisschen ihr Zuhause hätten zeigen können. Aber auch das wollte das Regierungspräsidium nicht. Und dann hatten sie tatsächlich kurzfristig hatten sie zugesagt für ein Interview, gebeten, um dass wir ein paar Fragen schicken. Und dann haben sie die Fragen gelesen und dann doch wieder abgesagt und wieder zurückgezogen und sich auf schriftliche Antworten quasi beschränkt. Einfach weil, ja, also ich glaube, es ist nicht so schwierig, mit dem Thema der Lea ein konfrontatives Interview zu führen. Und das wollten sie sich natürlich gerne sparen, dass da vor der Kamera sich so einer Konfrontation hingeben zu müssen. Das wäre so meine Einschätzung.
Was waren die Antworten des Regierungspräsidiums?
Was meinst du jetzt konkret auf
eure Fragen, Kommunikation? Auf eure Fragen, die ihr dann schriftlich gestellt habt, wie hat sich da das Regierungspräsidium so dargestellt und die Lea dargestellt?
Ja, sie haben tatsächlich gesagt, in ihrer E-Mail haben sie einfach geantwortet, ach ja, wir haben doch schon auch diese ganzen Fragen, haben wir doch auch schon beantwortet. Oder das seht ihr doch auch schon in unseren Antworten, die wir an Lea Watch geantwortet haben. Auf alle aktuellen Verfahren, auf alle aktuellen Fragen zur Hausordnung, was uns natürlich gerade besonders interessierte, weil es dort ein laufendes Verfahren gibt, haben sie genau aus dem Grund gesagt, können sie gar nichts sagen. Also genau, Fragen der Hausordnung, Fragen der Wahrung von Grundrechten, da haben sie sich einfach gar nicht zu geäußert. Ja, und sonst ist da die Linie vom Regierungspräsidium schon relativ klar. Sie haben da ihre eigene Argumentation und sehen da jetzt gerade keinen ganz akuten Handlungsbedarf, was die Hausordnung angeht. Das haben sie auch gerade nochmal vor Gericht bestätigt, als um einen Eilantrag ging, der gestellt wurde, dass diese Klage noch schneller durchgebracht werden müsse, weil die Hausordnung einfach nicht tragbar ist. Und da hat das Regierungspräsidium auch sich dagegen gestellt und hat gesagt, nee, aus unserer Perspektive ist das ja, geht das alles rechtens zu, und haben da eine relativ große Blockadehaltung, würde ich sagen.
Im Eilverfahren, da hatten wir auch drüber berichtet, wurde die Klage gegen die Hausordnung abgelehnt. Abschließend vielleicht für dich, ihr habt jetzt einen 23-minütigen Dokumentarfilm gedreht. Was für Fragen rund um die Lea stellen sich denn jetzt für die Zukunft noch weiter?
Ja, was für Fragen stellen sich weiter? Tatsächlich sind einfach sehr viele Fragen offen. Und ja, ich denke, der ganz konkrete so ein Entscheidungspunkt oder eine Sache, die einfach weiter halt gerade voll spannend bleibt, ist diese Klage. Und das ist ja auch, ich meine, das läuft jetzt gerade hier in Freiburg mit der Freiburger Lea. Das ist aber auch gerade ein Thema, das überregional auch deutschlandweit in verschiedenen Orten passiert, dass Leute da Grundrechte einklagen. Und deshalb ist das politisch gerade wirklich wirklich spannend, was auch hier passiert, weil das auch Präzedenzfall sein kann. Und ich denke, deshalb ist diese Klage wirklich spannend, auch weil sowohl die Stadt Freiburg als auch das Regierungspräsidium, es steht jetzt eigentlich an, dass eine Evaluation der Lea passiert und entschieden wird, wie das weiterläuft. Und sie wollen das Gerichtsurteil abwarten, bis sie das machen. Und deshalb ist dieses Gerichtsurteil wirklich wirklich spannend. Jetzt kommt aber dazu, und das ist irgendwie das total perfide an der Sache, dass nur Leute, die in der Lea wohnen, natürlich gegen die Hausordnung klagen können und sagen können, hier sind meine Persönlichkeitsrechte zum Beispiel massiv verletzt. Aber es gibt einfach diese hohe Fluktuation und es besteht wirklich die Gefahr, dass die Leute, die klagen, einfach bis zum Zeitpunkt, dass die Klage verhandelt wird, im Herbst, alle entweder transferiert worden sind in andere Camps oder auch abgeschoben. Und das ist natürlich irgendwie eine total perfide Sache. Deshalb bin ich froh, dass wir auch jetzt zumindest schon einfach hier so irgendwie das ein bisschen dokumentieren konnten und so diese Gespräche führen konnten mit den Leuten. Noch mehr Infos dazu gibt es natürlich heute Abend, dann kann ich jetzt gleich schon mal einen kleinen Werbeblock einschieben. Heute Abend zeigen wir diesen Film und dann werden aber auch Leute da sein für ein Gespräch von Lea Watch selber, die nochmal ein bisschen besseren Einblick geben können in den Stand ihrer Kampagne. Auch Leute aus der Lea, auch Leute, die teilweise im Film vorkommen werden, da sein hoffentlich und auch nochmal Lücken füllen. Weil natürlich in unserem Film konnten wir ganz viele Themen nicht behandeln. Ganz viele wichtige Fragen, ganz viele wichtige Probleme konnten nicht da noch, passten einfach nicht rein. Dafür ist das einfach zu ein komplexes, großes Thema. Und auch da, genau, freuen wir uns, dass da heute Abend ein paar Leute kommen, die auch nochmal ein bisschen ergänzen können, ein bisschen ihre Sicht zeigen können und so weiter. Und ja, genau, das fängt heute Abend um 19 Uhr an. Und ich und wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn da alle Leute fleißig vorbeikommen.
Ja, soweit Tobi Einer, der Filmemacher, auch Redakteur bei Radio Dreieckland, des Films Stimmen, Lea Stimmen aus dem Lager, heute Abend zu sehen um 19 Uhr auf dem Greta-Gelände im Strandcafé Adlerstraße 12. Anschließend auch noch eine Diskussion mit Lea-BewohnerInnen und der Initiative Lea Watch und ab 20 Uhr dann Soli-Kneipe für Kesha Nia, einer No-Border Küche im italienisch-französischen Grenzgebiet. Tobi, dir vielen Dank für das Interview zum Film.